Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Jetzt zu meiner Botschaft. Vor einigen Jahren dachten wir als Familie, wir machen uns einen schönen Familienfilmabend und wir haben eine Tierdokumentation angeschaut. Und wir wussten nicht, was uns erwarten wird. Da geht es um 3 Tierbabys, die in China geboren werden und man begleitet die auf der Reise. Und da gibt es so einen Affenjungen. Und der wird dann von seiner Familie ausgegrenzt, als die Babyschwester kommt. Hauen die den raus. Das war schon ein bisschen brutal, so das zu sehen. So, der Bub wird jetzt down gehauen, weil eine Babyschwester da ist. Oder nicht down gehauen, aber der muss gehen und hat dann seine Jugendklicke, wo die ganzen Teenager-Jungs Blödsinn machen. Aber schwierig ist dann geworden bei der Schneeleopardenfamilie. Das war eine Mutter mit ihren 2 Jungen und die Mutter hat sich bei der Jagd verletzt. So verletzt, dass schlussendlich sie und ihre 2 Jungen verhungert sind. Die Tierfilmer haben nicht eingegriffen, weil das ist das Berufsethos, man dokumentiert und greift nicht ein. Und dem süßen Panda-Baby, dem es gut gegangen ist, das hat uns den Abend auch nicht mehr gerettet. Und das, was für mich so interessant war, ist, wenn ich da jetzt höre, dass Schneeleoparden in China vielleicht verhungern, dann ist das okay, ja, shit happens, so ist das Leben so ungefähr. Aber wenn du dann dort 2 Stunden der Familie zuschaust und jedes Mal mitfieberst, ob die Mutter jetzt doch noch endlich Futter auftreiben kann oder nicht, du bist viel mehr drinnen. Du würdest auf das Stück Geld spenden für die Familie, damit die wieder fressen hat oder so. Also was ich sagen will ist, Geschichten haben Kraft. Geschichten bewegen uns, sie wühlen uns auf und oft viel, viel mehr als irgendein theoretisches Wissen. Geschichten berühren uns. Geschichten haben Kraft. Wir sind in einer Predigtserie, die heißt Der Weg, eine Reise durch die Apostelgeschichte, sagt schon alles. Wir sind in einer großen Geschichte und heute schauen wir uns eine Geschichte in dieser Geschichte an. Also die Apostelgeschichte, das ist ein Buch in der Bibel. Die Bibel ist ja eine Bibliothek, besteht aus 66 Büchern. Im hinteren Teil der Bibel sind die christlichen Bücher da, wo es sich dann um Jesus dreht. Davor ist so die Vorgeschichte. Wir sind in der Apostelgeschichte. Das ist das Buch, wo es darum geht, wie ist es weitergegangen mit der Kirche, nachdem Jesus wieder im Himmel war. Und wie man bei einer Fernsehserie, wir sind jetzt zwar in einer Predigtserie, bei einer Fernsehserie ist am Anfang immer bei der neuen Folge was bisher geschah. Und jetzt machen wir für die Predigt, damit wir die verstehen, auch ein kurzes, was bisher geschah. Und zwar, also Jesus ist am Kreuz gestorben, wurde ins Grab gelegt, ist wieder auferstanden, war mit seinen Jüngern zusammen und ist in den Himmel aufgefahren. Die Gemeinde ist entstanden. Und dann geht es los mit Petrus und Johannes, also 2 der Jünger, 2 der Apostel, die sind gemeinsam unterwegs in den Tempel, um zu beten. Das war das, was Juden regelmäßig gemacht haben. Mehrmals täglich beten und wenn du in Jerusalem gewohnt hast, bist du in den Tempel gegangen zu beten. Und da heißt es, dass sie zur schönen Pforte kamen. Die schöne Pforte war einer der Eingänge zum Tempel und zwar der schönste Eingang. Und dort war ein Gelähmter. Der war schon seit 40 Jahren gelähmt. Und Petrus und Johannes gehen an dem vorbei. Und was ich mich gefragt habe, steht nicht in der Bibel, aber hey, Jesus war öfter im Tempel. Ist er immer beim anderen Eingang reingegangen? Oder ist er an dem Gelähmten vorbeigegangen? Das hat sie vielleicht gedacht. Heute noch nicht, mein Freund, aber dein Tag kommt noch. Auf jeden Fall interessanter Gedanke, dass der vielleicht ganz in der Nähe von Jesus war. Vielleicht hat er von Jesus gehört, hat gehört von den Wundern, die Jesus gemacht hat. Und jetzt sitzt er da an seiner Pforte und bettelt und weiß, hey, Jesus ist tot. Der kommt nicht mehr vorbei. Ob er gehört hat, dass er wieder auferstanden ist, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, Jesus ist nicht vorbeigekommen, aber Petrus und Johannes sind vorbeigekommen. Und er hat sie um Geld gebeten, um etwas finanziellen Support. Und die sagen, ja, Silber und Gold haben wir nicht, aber das, was wir haben, geben wir dir im Namen von Jesus, steh auf und geh. Und es passiert ein waschechtes Wunder. Der Gelähmte steht auf, steht auf seinen Beinen. Alle Leute im Tempel sind total verblüfft und Petrus beginnt zu predigen. Eklar, wo Menge ist, da predigt Petrus. Das ist jetzt so der Rückblick gewesen, was bisher geschah. Und da steigen wir jetzt ein. Wir sind in Apostelgeschichte im 4. Kapitel. Es geht im 1. Vers los. Und ich habe nicht den ganzen Bibeltext auf Folie mitgenommen. Wer es lesen will, müsst es in der eigenen Bibel oder im Handy-App nachschauen. Sonst ich lese vor, ihr könnt es einfach nur zuhören. Es ist eine Geschichte dieser Texte. Also ich glaube, es ist auch ohne Mitlesen gut zum Folgen. Also Petrus und Johannes predigen da jetzt vor diesem Volk, sagen den Leuten, hey, ihr braucht Jesus, ihr müsst umkehren, Jesus ist der Retter. Und dann heißt es, Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 1, während Petrus und Johannes noch zur Menge sprachen, kamen die obersten Priester, der Hauptmann der Tempelwache und ein paar Sadduzäer zu ihnen herüber. Wer waren diese Leute? Das war so eine Art Machtelite. Das waren die Leute mit Macht. Also es waren, was heißt die obersten Priester, die Sadduzäer, Tempelwache. Das waren Leute, im Gegensatz zu den Pharisäern, die uns öfter begegnen in den Evangelien. Die haben sich auch mit Jesus oft angelegt. Den Pharisäern ist darum gegangen, wir müssen Mose und das Gesetz respektieren. Wir müssen den Glauben richtig leben. Also denen ist es um Glauben gegangen und Mose und Gesetz. Und der Jesus war nicht immer genau so unterwegs, wie die das wollten. Die Sadduzäer im Gegensatz, denen ist es nicht so ums richtige Glauben gegangen. Das waren die Leute, die sich mit den Römern kurzgestellt haben, die Macht wollten, die sie ausgerichtet haben, wie schaffe ich meine Macht zu erhalten. Das sind jetzt die Leute, die da kommen. Die Sadduzäer und die obersten Priester. Und interessant ist auch, die Sadduzäer, die glaubten nicht an Wunder, die glaubten nicht an Engel, die glaubten nicht an Auferstehung nach dem, also Auferstehung und Erleben nach dem Tod. Das alles haben die abgelehnt. Und jetzt war natürlich ein Problem. Die Sadduzäer, also Tempel, das war eher ein Machtgebiet da so. Jetzt ist in ihrem Wohnzimmer ein Wunder passiert. Da ist einer gestanden, den jeder kennt hat. Also die haben ein Problem gehabt, weil plötzlich ein Wunder da war, aber sie immer sagen, nein, es gibt kein Wunder. Und jetzt kann es sein, dass du Einfluss verlierst, wenn das, was du sagst, plötzlich nicht mehr wahr ist. Dann schauen wir, wie es weitergeht. Als sie hörten, wie Petrus und Johannes lehrten, dass es eine Auferstehung der Toten gebe und zum Beweis dafür auf Jesus verwiesen, waren sie höchst beunruhigt. Sie ließen die beiden festnehmen und da es schon Abend war, sperrten sie sie bis zum Morgen ein. Doch viele der Menschen, die ihre Botschaft gehört hatten, glaubten daran, sodass die Zahl der Gläubigen auf etwa 5000 Männer anstieg, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Am nächsten Tag trat in Jerusalem der Hohe Rat zusammen, bestehend aus den führenden Männern des jüdischen Volkes sowie den Ältesten und Schriftgelehrten. Der Hohe Priester Hannas sowie Kaiphas, Johannes, Alexander und weitere Verwandte des Hohen Priesters waren ebenfalls anwesend. Die beiden Jünger wurden hereingeführt und gefragt, mit welcher Kraft oder in wessen Namen habt ihr das getan? Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und sprach zu ihnen, ihr führenden Männer und ihr Ältesten unseres Volkes, wir werden verhört, weil wir einem Gelähmten Gutes getan haben. Also sie werden verhaftet, weil das den Sadduzäern nicht gefällt, dass die dort plötzlich predigen über Auferstehung, über Leben nach dem Tod, kommen über Nacht ins Gefängnis, am nächsten Tag stehen sie vor der Machtelite, werden da verhört. Und eine interessante kleine Bemerkung da ist, Petrus wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Für die, die schon unsere Predigtserie mitverfolgen, die wissen, in Kapitel 2 ist der doch schon erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Muss man das öfter? Warum schon wieder? Wenn du in der Bibel Apostelgeschichte da liest, wenn du die Briefe liest, die die Apostel geschrieben haben, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist keine einmalige Sache. Das ist etwas, nach dem wir uns immer wieder ausstreben dürfen, ausstrecken dürfen, es anstreben dürfen. Etwas, was wir immer wieder suchen dürfen, aber wo wir auch vertrauen dürfen. Petrus und Johannes, die waren da in einer ganz speziellen Situation. Die haben da einen besonderen Beistand gebraucht. Und Gott hat sie extra mit einer extra Portion Heiligen Geist erfüllt. Und ich finde es auch interessant, dass Petrus am Anfang von seiner Verteidigungsrede gleich mal feststellt, ist es nicht komisch, was für Verbrechen haben wir getan? Wir haben einen Gelähmten Gutes getan und deswegen werden wir verhört. Ist das nicht ein bisschen eigenartig? Also da hat er schon versucht, von Anfang an das klar zu beziehen, aber es war auch Petrus und Petrus war ja auch nie um eine Predigt verlegen. Wenn er am Vortag hat er dem Volk gepredigt und jetzt fragen die ihn so, bam, haut er die nächste Predigt raus vor der Machtelite. Und er sagt, wollt ihr wissen, wie er geheilt wurde? Ich erkläre euch und dem ganzen Volk Israel, dass er im Namen des Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde, des Mannes, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt hatte. Also Petrus ist sehr direkt, er redet nicht um den Brei und er ist auch nicht sonderlich diplomatisch. Also alles da, was er jetzt da raus hat, geht ein bisschen in die Konfrontation rein. So, ihr habt den gekreuzigt, er ist wieder von Toten auferstanden und sie glauben ja nicht an die Totenauferstehung. Und er sagt, es war im Namen von Jesus Christus. Christus ist übrigens nicht der Nachname von Jesus. Christus ist griechisch und bedeutet dasselbe wie Messias und beides auf Deutsch übersetzt würde Retter, Gesalbter, Erlöser bedeuten. Also Petrus versucht da klarzustellen und sagen, hey, dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, das ist der Retter, der Messias, auf den wir alle warten. Und in dessen Namen ist dieser Mann geheilt worden. Und dieser Jesus ist nicht nur gekreuzigt worden, sondern er ist auferstanden und er lebt. Das war jetzt, glaube ich, wirklich schwer zum Schlucken, was Petrus da so rausgehaut hat. Und dann geht er noch weiter. Und zwar kommt jetzt ein Zitat aus dem Alten Testament, aus Psalm 118, Vers 22, bringt Petrus jetzt ein Zitat und sagt, denn Jesus ist der Stein, den ihr Bauleute verworfen habt, der nun zum Eckstein geworden ist. Wir haben das auch in einem Lied gesungen. Der Eckstein, der feste Grund war bei dem Lied in Christus dabei. Was ist der Eckstein? Damals hat man nicht Häuser gebaut mit so einem Fundament wie heute, wo man Betonplatte oder sowas macht. Ich habe noch nie ein Haus gebaut, also, aber ich glaube, so ist es. Man fängt mit Betonfundament an. Man hat eher geschaut, dass der Boden festgestampft ist. Und dann der erste Stein war der Eckstein, die Ecke des Hauses. Und der war verantwortlich dafür, dass das Haus dann auch einen rechten Winkel kriegt. Weil alle anderen Steine haben sie an diesem Eckstein ausgerichtet. Es war der wichtigste Stein, der Ausgangspunkt. Und in dem Psalm heißt es, ein Stein, wo die Bauleute geglaubt haben, dass er nicht brauchbar ist, das ist der Eckstein geworden, der Ausgangspunkt für das Haus. Und Petrus sagt, das ist Jesus, der Stein, den ihr verworfen habt, wo ihr gesagt habt, den kreuzigen wir, der ist jetzt der Eckstein. Und er ist derjenige, an dem der ganze Glauben sich ausrichten muss. Er ist der Ausgangspunkt, der Maßstab, die Richtschnur. Und dann sagt Petrus Folgendes, in ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Das ist ein bisschen unbequem. Petrus sagt nicht, es gibt viele Wege zu Gott. Wenn es dir hilft, dann passt es. Er sagt nicht, alle Religionen sind gleichwertig. Er sagt, es gibt nur einen Weg und nur eine Wahrheit und nur ein Leben und das ist Jesus. In keinen anderen Namen gibt es Errettung. Das ist der einzige Name, der einzige Weg zur Erlösung. Keinen anderen Namen können Menschen anrufen, um errettet zu werden. Hast du diesen Namen schon angerufen? Und wenn nicht, wäre heute ein richtig, richtig guter Tag dafür. Wie reagiert jetzt die Machtelite darauf? Die Mitglieder des Hohen Rats waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen, denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Außerdem wussten sie, dass diese Männer dem engsten Kreis um Jesus angehört hatten. Doch da der Gelähmte geheilt vor ihnen stand, konnten sie nichts dagegen sagen. Also schickten sie Petrus und Johannes hinaus und berieten sich. Was sollen wir mit diesen Männern machen, fragten sie einander. Wir können nicht bestreiten, dass sie ein Wunder vollbracht haben. Alle in Jerusalem wissen davon. Aber vielleicht können wir verhindern, dass sie ihre Botschaft noch weiter verbreiten. Wir werden ihnen verbieten, weiterhin im Namen von Jesus zu den Menschen zu predigen. Da war eine gute Predigt, die kurze Predigt, aber gute Predigt von Petrus. Die Leute haben gesagt, hey, wir sehen, die waren bei Jesus. Also das war auch authentisch, was sie gebracht haben. Und es war ein Wunder. Offensichtlich, der Mann ist da gestanden auf seinen zwei Beinen. Und was ist die Reaktion dieser Menschen? Sie beginnen nicht zu glauben. Also all das, was wir denken, das müsste doch längst schon überzeugend sein. Es war für sie nicht relevant, weil ihnen ist es darum gegangen, ihre Macht zu erhalten. Sie wollten nur an der Macht bleiben. Es ist ihnen nicht darum gegangen, den Weg zur Erlösung zu finden oder die Wahrheit zu haben, sondern solange sie die Macht haben und vielleicht noch die Bewunderung der einfachen Leute, war alles in Ordnung für sie. Und deswegen haben sie einen Plan ersonnen, sagt, wir sagen ihnen einfach, wir verbieten ihnen, von Jesus zu reden. Und ich habe mich gefragt, die müssen ganz schön eingebildet gewesen sein, zu glauben, wenn sie jetzt sagen, redet nicht von dem Jesus, der Gott da jetzt einen Gelähmten geheilt hat, dass das dann funktioniert. Dass die Leute wirklich vergessen, da war ein Gelähmter und die Jünger würden, also haben die wirklich geglaubt, dass das funktioniert, wenn ihr einfach sagt, redet da nicht mehr. Andererseits, Petrus und Johannes haben gewusst, und haben gesagt, ihr habt diesen Jesus gekreuzigt. Also sie haben auch gewusst, wie viel Macht diese Leute da jetzt eigentlich hatten, vor denen sie standen. Also riefen sie, also die Sadduzäer, die hohen Priester und so weiter, also riefen sie die Apostel wieder herein und untersagten ihnen, je wieder im Namen von Jesus zu sprechen oder zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderten, was meint ihr, will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Ein paar Wochen zurück, Gründonnerstagabend, Jesus war verhaftet, Petrus ist ihm gefolgt und eine Magd redet Petrus an und sagt, hey, warst du nicht auch mit diesem Jesus zusammen? Später kommt noch ein Diener und redet Petrus an. Hey, du bist doch auch einer von seinen Jüngern. In dieser Nacht hat Petrus Jesus dreimal verraten und hat gesagt, na, ich kenne den Mann nicht. Und jetzt steht er vor der Machtelite, vor denen, die über sein Leben entscheiden können und sagt, wir können nicht aufhören, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Was war da passiert? Was hat diese Veränderung ausgelöst? Es war das leere Grab. Petrus ist hingelaufen am Sonntagmorgen und das Grab war leer. Jesus, der Auferstandene, ist ihm dann wirklich auch noch begegnet. Und diese Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus, das war das Fundament seines Glaubens und das hat alles verändert und das hat ihn plötzlich mutig gemacht, mutig zur Wahrheit zu stehen. Er hat davor schon viele Wunder erlebt mit Jesus. Aber erst wie das Grab leer war, hat sich alles verändert. Das leere Grab und die Auferstehung Jesu ist das Fundament für unseren Glauben. Darauf stehen wir. Wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist, dann haben wir Hoffnung. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist alles umsonst. Und Petrus sagt dann, Herr Jesus hat uns gesagt, geht hin in alle Welt und erzählt, was ihr von mir gehört habt. Und das wog viel schwerer, wie das, was sie die Sadduzäer und hohen Priester da ausgedacht haben. Er sagt, wir können nicht euch mehr gehorchen als Gott. Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Geschichten haben Kraft. Petrus hat sich nicht auf irgendeine theologische Diskussion eingelassen über, gibt es die Auferstehung wirklich? Er hat erzählt, ich habe den Auferstandenen gesehen. Geschichten haben Kraft. Das, was er erlebt hat, hatte Kraft. Der Hohe Rat drohte ihnen erneut, doch schließlich ließ man sie gehen, weil sie nicht wussten, wie man sie bestrafen sollte, ohne einen Aufruhr im Volk heraufzubeschwören. Denn alle Menschen lobten Gott für das, was geschehen war. Die Heilung eines Mannes, der über 40 Jahre gelähmt gewesen war. Schlussendlich sind Petrus und Johannes freigelassen worden. Nicht, weil sie unschuldig waren, obwohl sie unschuldig waren, aber das war nicht der Grund für die Freilassung. Sie sind auch nicht freigelassen worden, weil ihre Argumente so überzeugend waren. Ein Mann, der auf zwei Beinen steht. Sie sind nur freigelassen worden wegen einer machtpolitischen Entscheidung. Der Hohe Rat, die Priester, die Sadduzäer, die hatten Angst, wenn wir die jetzt verhaften und das ganze Volk ist so begeistert, weil der Gelähmte geht, dann haben wir vielleicht ein Problem. Wir probieren es nochmal, sagen, bitte nicht mehr predigen und lassen sie gehen. Das Volk aber glaubte, heißt, du und ich, wir können nicht machen, dass Menschen glauben. Wir können wunderbare Geschichten erzählen, tolle Predigten haben, Wunder erleben. Und es wird Menschen geben, die sich trotzdem entscheiden, nicht an Jesus zu glauben. Aber Petrus und Johannes, die hatten eine Geschichte mit Jesus und haben es erzählt. Du und ich, wir haben auch eine Geschichte, die wir erzählen können. Vielleicht ist, ziemlich sicher, nicht nur vielleicht, aber ziemlich sicher, seid ihr nie im leeren Grab gestanden wie Petrus. Jesus ist euch vermutlich nicht leibhaftig begegnet. Und ich wüsste auch nicht von jemand von euch, der im Rollstuhl war und jetzt wieder gehen kann. Aber wir alle haben eine Geschichte. Wir folgen Jesus nach, weil er uns begegnet ist, weil der Auferstandene uns begegnet ist. Und so wie Petrus sagt, wir können nicht aufhören, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben, ist es auch unser Auftrag, dass wir nicht aufhören, von dem zu reden, was wir mit Jesus erlebt haben, was seine Geschichte mit uns ist. Und deswegen würde ich jetzt mein Predigt to go ändern von Geschichten haben Kraft zu deine Geschichte hat Kraft. Und ich bin davon wirklich überzeugt. Und ich glaube nicht, dass wir so krasse Wunder brauchen, wie wir es da in der Apostelgeschichte haben. Deine und meine Geschichte mit Jesus hat Kraft. Und das dürfen wir weiter erzählen. Es werden nicht alle beginnen zu glauben. Nicht einmal bei Petrus haben alle geglaubt. Aber wenn wir unsere Geschichte weiter erzählen, wie Jesus uns begegnet ist, werden einige aufmerksam und einige werden beginnen zu glauben. Und du musst auch gar nicht Antworten auf alle schwierigen theologischen Fragen haben. Weil du hast eine Geschichte. Und das zählt viel mehr. Theoretisches Wissen ist nicht so relevant wie eine Geschichte, wo du sagen kannst, was du erlebt hast mit Gott. Vielleicht sagt jemand zu dir, ich kann nicht glauben, dass Gott existiert, weil es gibt so viel Leid. Dann kannst du mit deiner Geschichte antworten, sagen, ich weiß nicht, warum es so viel Leid gibt. Aber eins weiß ich, in den schwierigen Zeiten, da wo es mir dreckig gegangen ist, da war Jesus wirklich da. Da habe ich ihn so neu gespürt, wie sonst selten. Jesus hat nie versprochen, dass es mir nie schlecht gehen wird, aber er hat mir versprochen, dass er bei mir sein wird. Und das ist Realität und das habe ich erlebt. Du musst nicht die Frage nach dem Leid klären, aber du kannst sagen, in meinem Leid, da erlebe ich Jesus, diese Realität für mein Leben. Und wenn es sich anbietet, kannst du die Person gleich noch fragen, ob sie Gebet möchte für ihre Situation. Also wir müssen nicht alle Antworten auf alle Fragen haben, aber wir können ihm erzählen, was uns bewegt. Warum folgen wir Jesus nach? Auch wenn wir immer noch Fragen haben. Deine Geschichte hat Kraft. Und sie muss nichts so besonders sein. Viele Leute glauben auch nicht, dass sie so besonders sind. Und vielleicht ist gerade eine Geschichte von jemandem, der auch nicht so besonders ist, das, wo sie sich identifizieren können, wo sie anknüpfen können, dass Jesus für ganz normale Leute in einem ganz normalen Alltag total erlebbar, erfahrbar ist und einen Unterschied macht. Deine Geschichte hat Kraft, aber dazu musst du sie auch erzählen. Und ich möchte euch heute ermutigen, überlegt bewusst, wie kann ich eigentlich meine Geschichte erzählen? Wie kann ich das, was ich erlebt habe, weitergeben, falls es eine Gelegenheit gibt, dass ich das sagen kann? Und ich glaube, wenn wir uns da ein bisschen Gedankenarbeit machen, sind wir dann auch selbstbewusster, wenn eine Situation kommt, wo es passt. Wir müssen jetzt nicht rumgehen und jeden da, den wir treffen, sagen, hey, ich muss da meine Geschichte erzählen. Können wir auch machen, aber du musst das jetzt nicht machen, wenn das nicht so dein Stil ist. Ah, okay. Und ich möchte dich auch einladen, wenn du heute hier bist oder wenn du die Predigt online anschaust und du sagst, hey, ich habe diese Geschichte mit Jesus noch gar nicht, ich habe diesen Auferstandenen noch gar nicht erlebt, dann mach dich auf die Spur von Jesus. Lern ihn kennen, lies in den Evangelien über ihn nach, rede mit anderen, die Jesus nachfolgen und frag sie nach ihrer Geschichte. Und lade Jesus ein und sag, hey, schreib du mit mir eine Geschichte. Ich möchte, dass du jetzt Autor bist und das nächste Kapitel in meinem Leben beginnt. Das kannst du einfach mit einem Gebet machen, vorm Bildschirm. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du uns schreiben. Wir haben nach dem Gottesdienst auch ein Gebetsteam. Wir lieben es, mit Leuten zu beten, weil du ein Wunder brauchst oder weil du einen Durchbruch brauchst. Aber wir lieben es besonders, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich möchte Jesus einladen, dass er die Geschichte meines Lebens ab nun schreibt, ich brauche ihn in meinem Leben. Kommt, wir feiern das total, wenn wir da mit euch beten dürfen. Deine Geschichte hat Kraft. Ich bete jetzt noch zum Abschluss. Herr Jesus, ich danke dir, dass du der Ausgangspunkt bist, dass du das Fundament bist, dass du der Eckstein bist. Du bist es, der gute Geschichten schreibt. Und ich danke dir, dass du mit uns gehst, in unseren Höhen, in unseren Tiefen, dass wir Wunder erleben, wenn wir beten und dass wir das weitergeben dürfen, dass du uns gebrauchen willst, unsere Geschichte weiterzugeben. Und ich möchte dich einladen, dass du uns ermutigst und Mut schenkst, wie Petrus und Johannes zu stehen und sagen, wir können nicht schweigen von dem, was Jesus getan hat. Wir erzählen unsere Geschichte, damit du verherrlicht wirst. Amen. Ich habe heute noch ein Video mitgebracht, weil es so gut passt, weil es um Geschichten geht. Im Herbst kommt die Kampagne Gott ist mir untergekommen nach Österreich und da werden noch an 7 Videos veröffentlicht, wo Geschichten der Hoffnung erzählt werden von Menschen, denen Jesus begegnet ist. Und ich habe heute ein Video mitgebracht von der Kampagne, wie sie in Salzburg war, da war es nicht Gott ist mir untergekommen, da war es Gott ist mir untergekommen. In Tirol war es Gott ist mir untergekommen. Kann ich nicht. Genau. Und ich finde die Geschichten ermutigend und ich freue mich schon voll, wenn die Geschichten dann in Oberösterreich sind. Und da habe ich jetzt die Geschichte von Martin Doppelreiter dabei. Die schauen wir uns jetzt noch kurz an.
Es ist so, dass ich eine sehr, sehr ehrgeizige Person bin. Das war ich eigentlich schon als kleiner Junge. Ich kann mich ganz gut erinnern an eine Geschichte mit meinem Papa. Ich bin da mit einem Radl fahren gewesen und ich glaube, ich war 10 und wir sind da irgendwo so einen Berg hochgefahren und ich wollte einfach unbedingt immer schneller sein wie er. Und irgendwo hat er sich mal gedacht, glaube ich, nein Martin, heute nicht. Ich bin heute der Papa und ich bin der Stärkere und ich zeige dir heute einmal, dass ich der Stärkere bin. Und er ist mir einfach voll davon gefahren und ich habe einfach gekämpft wie ein Stier und habe es aber nicht geschafft, dass ich ihm nachkomme. Und ich war wirklich fertig. Ich habe, glaube ich, da gewarnt und war einfach am Boden zerstört, dass ich das nicht geschafft habe. Da steckt irgendwas in mir drinnen, der einfach immer mehr will, immer schneller sein möchte wie andere. Und da ist es halt einfach auch losgegangen dann, wo ich gemerkt habe, auch in meiner Schulzeit dann beim Laufen oder wenn wir irgendwo unterwegs waren, Martin hat immer der Schnellste sein müssen, weil sonst hat es irgendwie nicht gepasst. Hat sich dann so entwickelt, dass ich dann mit 14 in eine Leistungssportschule gekommen bin und dort einfach dann wirklich in den mehr oder weniger jungen Profisport irgendwo eingestiegen bin und war da einfach sehr, sehr motiviert, sehr, sehr diszipliniert und sehr, sehr leistungsorientiert einfach am Weg. In meinen jungen Jahren war ein großes Ziel Olympiasieger, Weltmeister und dem Ziel wird alles untergeordnet und da kämpft man. Da kann kommen, was will. Ich war brutal verbissen. Ich war verbissen als der ich einfach gewesen bin. Ich habe verschiedene Sachen neben mir einfach ausgeblendet und ich habe gewusst, ich möchte einfach diese Spur gehen, die ist sehr schmal und da kann kommen, was will, dieser Sieg oder diese Leistung da abzurufen, dem ordne ich einfach alles unter. Das war für mich einfach eine sehr, sehr harte Schule, weil es nicht immer cool war. Also ich bin da auch sehr oft dann an dem Punkt gewesen, wo ich einfach fertig war, weil ich meine eigenen hohen Erwartungen einfach nicht so geschafft habe, wie ich mir das selber vorgestellt habe. Das war sehr, sehr bitter oft. Yo! Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass das ein Punkt war und alles hat sich komplett verändert und es war alles anders. Der Glauben einfach oder auch die Beziehung zu Gott, die ist mir einfach auch schon von Kindheit einfach auch mitgegeben worden. Ich habe das einfach auch in der Familie erlebt. Ja, was es heißt, einfach Gott zu haben, dem man vertraut. Und habe das auch in der Zeit irgendwo kennen dürfen. Aber ich war einfach so verbissen in der Phase, wo ich gemerkt habe, okay, ich möchte das einfach machen und da kann kommen, was will. Das ist mir alles egal, was irgendwie links und rechts passiert. Aber es waren dann doch dann die Momente, wo ich dann eigentlich am Boden war, wo ich gemerkt habe, okay, es war ein Rennen. Ich habe mir vorgenommen, ich werde da jetzt die und die Platzierung und ich habe es einfach nicht so geschafft. Ich bin dann Zehnter, keine Ahnung was waren. Und war dann echt enttäuscht von mir und habe mir gedacht, Martin, was ist los? Und da hat es dann oft angefangen, wo echt diese Gebete angefangen haben, wo ich gesagt habe, hey, Herr, was soll das? Warum geht es nicht so? Warum ist es nicht so? In dem ganzen Frust, was ich da gehabt habe. Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt auf dem schlagartigen Punkt vorbei war und ich gemerkt habe, ich bin der Fröhlichste, sondern es hat mich einfach extrem geschult. Es hat mich auf meinen Charakter einfach extrem geschult, dass ich gemerkt habe, okay, hey, ich muss lernen, mit Niederlagen umzugehen. Ich muss lernen, mit Niederlagen, aber auch mit Erfolgen umzugehen. Also es hat beides was gehabt. Da ist mir die Beziehung zu meinem Gott einfach extrem, extrem wichtig geworden. Das war einfach eine starke Zeit, in der ich das gemacht habe, für die ich nach wie vor einfach sehr, sehr stark zehre und die mich sehr, sehr stark geprägt hat. Was sie bei mir verankert hat, war so ein Satz, der relativ groß war, und zwar dieses ich muss. Also ich muss einfach schnell sein oder so. Und was ich einfach entdeckt habe, dass ich nicht muss, sondern dass ich einfach sein darf. Ich bin einfach angenommen, auch wenn ich nicht so gut bin oder auch wenn ich jetzt nicht die Leistung erreiche. Auch wenn irgendwelche Umstände kommen, ich merke so, hey Martin, du bist okay, so wie du bist. Und das gibt mir einfach total Hoffnung in meinem Leben. Ich weiß, es kommen Zeiten, wo es zart wird, es kommen Schicksalsschläge, es sind einfach Situationen, die auch extrem gut laufen. Aber in dem Ganzen weiß ich, dass Gott, dass sein Ja einfach ein Ja für mich bleibt. Und das gibt mir einfach extreme Hoffnung und gibt mir einfach auch einen extremen Halt in meinem Leben. Und lässt mich einfach gewisse Dinge mittlerweile aus einer anderen Perspektive sehen. Ich bin wieder an dem Punkt, wo Sport mir Freude macht und wo ich einfach begeistert bin, wenn ich auf einen Berg aufgehe und einfach auch mal für mich bin. Und ich schaffe es mittlerweile, dass ich mich auch mal hinsitze und einfach einmal das genieße und einfach einmal sage, hey Herr, ich danke dir, dass ich einfach zwei gesunde Füße habe, dass ich da aufgehen kann und dass ich es genießen darf. Und ich danke dir auch, dass ich mit anderen Freunden mal unterwegs sein kann. Und ich merke, da ist mehr Gelassenheit dahin, da ist mehr Ausgleich einfach auch dabei. Aber was ich natürlich auch nicht bestreiten darf, ich bin nach wie vor ehrgeizig. Ich habe nach wie vor noch eine Disziplin, dass ich einfach auch Wettkämpfe bestreite, Rennen mache und auch trainiere. Und auch manchmal wird es zart und da tickt dann schon die Uhr hin und wieder. Und das passt auch für mich so. Und ich habe auch gemerkt, okay, hey, das ist gut so. Das ist nicht schlecht, wenn man einfach auch leistungsorientiert ist und wenn man einfach weiterkommen möchte. Aber ich denke einfach, man sollte wissen, wo geht es in eine andere Richtung. Und das habe ich für mich, glaube ich, ganz gut mittlerweile entdecken dürfen, dass es okay ist und dass ich angenommen bin und dass ich vorangehen darf. Und das macht mir einfach extremen Spaß. Und ja, genau. Ich bin der Martin und Gott ist mir untergekommen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.